Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Liebe Zuhörer, bei mir ist heute Johanna daher. Johanna ist unsere neue digitale Provinzredakteurin. Es gab die letzten beiden Weeklies von Johanna und insofern wird das so ein bisschen eine Folge in eigener Sache. Wir wollen uns nämlich Johanna mal genauer anschauen. Wir wollen uns ansehen, wo kommt Johanna her, wo geht sie hin. Johanna macht ganz viele tolle Projekte und hat auch schon einige Projekte erfolgreich abgeschlossen. Aber erstmal herzlich willkommen, Johanna.
Ja, hi, danke Daniel für ja auch die Begrüßung. Ich freue mich total, hier zu sein.
Erzähl doch mal kurz, so einen kurzen Einstieg. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Und vor allem, wie bist du diejenige geworden, die du heute bist?
Ja, also wo komme ich her? Meine Wurzeln sind in Nordhessen und ich bezeichne das auch immer noch als Heimat von einem ganz, ganz kleinen Dorf, irgendwie so 680 Einwohner und ja, einem Bus, der irgendwie mit Glück alle 2-3 Stunden mal fährt. Und deshalb kommen wir auch so zu dem Punkt, wo bin ich dann hingegangen? Ich bin, nachdem ich mein Abi gemacht habe, eben in Nordhessen, bin ich nach Dortmund gegangen. Krasse Umstellung, war es auch für mich. Busse mit derselben Nummer irgendwie von zwei Seiten so. Das war schon krass, aber dann noch eine U-Bahn, S-Bahn, also so schon allein von der Verkehrslage war schon krass. Ich muss aber sagen, dass ich bis heute einfach dieses Dorfkind auf jeden Fall geblieben bin und mich auch immer als solches bezeichnen würde und das gar nicht so negativ gemeint, sondern ich verbinde mit dem Dorf sehr, sehr viele positive Eigenschaften, gerade so dieses familiäre, nicht anonyme, man kann irgendwie Projekte machen und hat irgendwie Familie, Freunde, Verwandte, die man da irgendwie mit begeistern kann und so, aber da werden wir bestimmt später auch noch drüber reden. Ich bin nach Dortmund gegangen, um Journalistik zu studieren, um dann Journalistin zu werden, habe mein Volontariat, also das ist so die praktische Ausbildung, die man als Journalistin macht, um dann Redakteurin zu werden, zu Hause wieder in Nordhessen gemacht, bei der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Und ja, nach dem Bachelor zog es mich dann nach Sachsen-Anhalt in den Harz. Wieder irgendwie ein bisschen kleiner. Viele meiner Freunde waren so, oh, man muss jetzt nach Berlin gehen. Einfach was Größeres als Dortmund. Aber so bin ich halt einfach nicht. Ich liebe einfach dieses familiärere, kleinere. Wernigerode hat, glaube ich, so 36.000, 33.000 Einwohner. Irgendwie so um den Dreh. Und es war so schön, auch da an der Hochschule Harz, selbst mit den Professoren und so, war es so familiär. Die kamen abends zum Spieleabend und haben mit ihr Mario Kart gezockt und so. Also es war mega schön, genau. Und da habe ich dann den Master Medien- und Spielekonzeption studiert. Den habe ich letztes Jahr dann fertig gemacht. Da sind auch einige Projekte entstanden, über die wir ja gleich noch reden wollen. Und bin dann jetzt nach Magdeburg gezogen. Okay, jetzt ist es plötzlich eine größere Stadt. Genau, weil ich beim MDR Sachsen-Anhalt arbeite in der Online-Redaktion. Und da will ich auch ganz gerne hin, beziehungsweise vielleicht noch kurz als letzten Satz so, wieso überhaupt im Harz dann Medien- und Spielekonzeption studiert, wenn man eigentlich Journalistin ist. Der Hintergrund ist, dass ich gerne programmieren lernen wollte, weil ich so coolere Online-Projekte jetzt auch für den Journalismus und so machen will. Und das ist auch so auf deine Frage, wo will ich hin? Cooler noch programmieren können, so diese Digitalisierung mit vorantreiben, da coole Projekte machen können. Das ist so die Idee.
Okay. Du hast in Dortmund studiert. Ich hab übrigens auch in Dortmund studiert.
Oh.
Insofern, das ist ja wirklich ein Zufall. Und dann bist du aber nach Wernigerode gegangen.
Genau.
Das finde ich super spannend, denn da hast du ja nicht nur das Spiele machen studiert, sondern auch gleich mit ausprobiert, richtig?
Genau, also wir haben da erstmal gelernt, wie man überhaupt Spiele konzipiert, wie man die entwickelt, so von Game Design bis verschiedenen Theorien, natürlich auch ganz theoretisch, aber wir haben recht schnell auch einfach selber Spiele entwickelt und letztendlich hatten wir zum Beispiel den Kurs Game Development und in dem haben wir in 2 Semestern, also das ist ein Jahr lang, auch ein Spiel entwickelt, das man auch im Google Play Store für Android runterladen könnte, okay. Wenn man das will. Also wir haben einiges irgendwie ausprobiert und da freue ich mich tatsächlich auch schon jetzt auf Ende Januar, Anfang Februar. Da findet nämlich der Global Game Jam wieder statt. Das ist so, ja, 48 Stunden können weltweit Leute einfach Spiele zu einem gewissen Thema, das dann erst bekannt gegeben wird, entwickeln. In so einem kurzen Zeitraum, da werde ich dann auch wieder zurück an die Hochschule Harz fahren und mit einem Team da auch wieder ein Spiel entwickeln. Es macht einfach so viel Spaß und da freue ich mich schon wieder echt drauf.
Sehr gut. Okay, super spannend. Wie heißt es? Global
Global Game Jam.
Global Game Jam.
Genau, okay. So Game Jams sind so verschiedene Events, genau ähnlich wie Hackathons, die es auch gibt, wo man eben in kurzer Zeit zu einem Thema Spiele entwickelt. Und das, wie gesagt, dadurch, dass es Global Game Jam ist, das ist wirklich so der größte Game Jam überhaupt weltweit. Da machen eigentlich alle Länder irgendwie mit und das Thema wird dann immer zu verschiedenen Uhrzeiten, je nachdem in welcher Zeitzone man ist, bekannt gegeben. Man darf das vorher nicht erzählen und ja, dann entwickeln alle 48 Stunden ein Spiel zu dem Thema.
Du hast ja aber gleichzeitig eine Konferenz mit ins Leben gerufen in Wernigerode.
Genau.
Also das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Spielekonferenz, eine Zockerkonferenz.
Eine Spieleentwickler auch.
Spieleentwicklerkonferenz in Wernigerode, also im Harz, in einer kleinen Stadt, hast du eine Konferenz mit Kollegen, glaube ich, erdacht und umgesetzt. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
Na klar, kann ich gerne machen. Also wir haben vor drei Jahren ungefähr, haben wir uns überlegt, dass wir ganz gerne so eine Game-Konferenz auch in Sachsen-Anhalt haben wollen, weil so in der Art mit so einer Spieleentwickler und es geht irgendwie um Gaming und so, das gibt's in Sachsen-Anhalt gar nicht. Und genau, dann haben wir mit Professor Dominik Wilhelm, der hat es so ja sozusagen angeleitet oder hatte so auch die Idee, das ist so unser Spieleprofessor an der Hochschule Harz, der hatte irgendwie die Idee und dann haben wir das erstmal ja in einem Team mit Studenten, sowohl aus dem Bachelor der Medieninformatik als auch jetzt aus unserem Master, haben wir das Ganze entwickelt und zum ersten Mal dann eben vor 3 Jahren auf die Beine gestellt. Das war irgendwie an einem Tag und es war mega cool. Und es ist zu so einem Herzensprojekt geworden, weil man gemerkt hat, was man da einfach Cooles machen kann, wie viele Leute das plötzlich interessiert. Das gesamte Land Sachsen-Anhalt vor allem, aber auch rundrum, die Leute kamen deutschlandweit dahin. Weil wir auch echt coole, große Leute hatten von Ubisoft. Wir hatten eine Live-Schalte nach Japan zum Beispiel zu Nintendo und so. Also wir hatten da echt große Leute mit dabei. Und ja, dass es zu so einem Herzensprojekt wurde und wir es dann ein zweites Jahr gemacht haben und ein drittes Jahr. Jetzt ist es gerade so, dass wir jetzt für dieses Jahr mal pausieren, weil wir nochmal genauer drüber nachdenken müssen, wie wir weitermachen wollen. Dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr in der Hochschule bin und das mit irgendwie gerade mit Professor Dominik Wilhelm so ja so ein bisschen Head-Off-mäßig irgendwie geleitet habe und so, wollen wir es jetzt die Tage, gerade wenn ich dann wieder im Harz bin, auch nochmal besprechen. Aber das war halt richtig cool, wie viele Leute man plötzlich erreicht hat, wen man alles miteinander vernetzen konnte und so, das war schon echt gut.
Und welchen Impact, denkst du, hat denn so eine Konferenz? Da, ich stelle mir vor, da treffen sich einige Leute, also da kommen, wie viele Leute sind da gekommen?
Ja, da waren Hunderte immer.
Mehrere hundert Leute fallen dann in Wernigerode ein, so Zockertypen, so stelle ich mir das vor, ja, das ist jetzt klischeehaft, aber was springt denn für Wernigerode, also was springt denn für so eine Stadt dabei raus?
Ja, es waren tatsächlich nicht nur so Zockertypen, das heißt nicht nur die Leute, die Spiele unbedingt dann am Ende auch spielen, sondern vor allem auch die eben welche entwickeln, sei es irgendwie Game Designer, Programmierer, Künstler, Grafiker und so. Und dafür springt enorm viel raus, denn wenn man zum einen Sachsen-Anhalts einzige Game-Konferenz ist, ist das schon ziemlich cool. Wir haben da auch sehr viel Zuspruch gerade vom Land Sachsen-Anhalt auch bekommen, die immer wieder gefragt haben, könnt ihr es nicht nochmal machen, weil so super viele Bundesländer jetzt gerade, naja, im Rahmen der Digitalisierung solche Konferenzen haben und es da vorher keine gab, dass man da den Zuspruch mitbekommen hat. Aber es ist natürlich für Wernigerode auch enorm cool, wenn plötzlich da Spieleentwickler hinkommen, wenn man die Branche da ausbauen kann, wenn man sich da vernetzen kann, wenn man da irgendwie so ein Event hat, wo man weiß, es geht um Digitalisierung, es geht irgendwie ja um auch so einen gewissen Markt, der noch gar nicht so groß und noch nicht so erschlossen ist in Sachsen-Anhalt. Also ich glaube, das hatte sowohl für die Leute da als auch so für die Arbeitsbranche, die Gamesbranche und so und das ganze Land einfach eine gute Auswirkung.
Okay, super. Jetzt stelle ich mir vor, das will jemand machen, der in Nordhessen oder im Sauerland in einer Kleinstadt sitzt und sich denkt, ich will auch so eine Gamer-Konferenz oder eine was auch immer für eine Konferenz machen. Da ist ja dann, da sind althergebrachte Strukturen, da sind vielleicht auch ältere Herrschaften, die Honoration. Was muss man machen, um sowas auf die Beine zu stellen?
Also man braucht auf jeden Fall ein Team, das da mitmacht und das auch motiviert ist, weil es gibt wirklich viele Aufgaben, die zu tun sind, sei es von irgendwelchen Marketing-Sachen bis zum Organisieren der Speaker, bis zu der Dekoration des Raumes. Es gibt echt viel zu tun, das unterschätzt man manchmal so ein bisschen. Aber ich würde der Person auf jeden Fall erstmal raten, versuch es, probier es einfach aus und vor allem rede vielleicht auch mit den Leuten von vor Ort und sag, was du für eine coole Idee hast. Vielleicht haben die noch einen gewissen Input, was die sozusagen noch bräuchten oder welche Speaker die auch mal interessant finden, wenn zum Beispiel jemand, keine Ahnung, wenn du auch eine Game-Konferenz machen willst und die spielen alle immer Anno und fänden es plötzlich total cool, wenn jemand von Ubisoft da hinkommt oder so, dann red mit denen, damit die schon andauernd davon was mitbekommen und irgendwie so ein bisschen auch ja Einfluss darauf haben, klingt so komisch, aber ich glaube, wenn die merken, dass du eine coole Idee hast und sie so ein bisschen auch mitreden können und dann nachher sehen, was da Cooles entsteht, dass das einiges leichter macht.
Wir hatten ja, unser letzter Gast war Martin Müller vom E-Sports-Bund Deutschland.
Der war auch zweimal auf der Add-on. Der hat auch mal einen Workshop zum Beispiel gegeben und ich habe ihn da auch mal interviewt und wir haben zusammen Tim Latka vom FC Schalke 04, der ist da so einer der Top-FIFA-Player, der war auch auf der zweiten Add-on und wir haben diese zusammen interviewt und genau, Martin kenne ich dementsprechend auch echt gut.
Genau. Und Martin hatte ich auch vorgeschlagen als Gast. Martin hat sozusagen unsere Gastempfehlung für dich ausgesprochen. Martin, Grüße gehen raus. Und da wurde mir auch schon klar, was ich theoretisch schon wusste, aber dann praktisch doch nochmal hören musste, die ganze Branche Gaming, Spieleverwerter, Spielemacher, das ist ja ein ziemlich, ja, für mich oder vielleicht für eine gewisse Öffentlichkeit noch unterbelichteter Bereich, der ziemlich viel auch Wachstum verspricht. Es gibt ja wahnsinnig viele Zahlen, Nutzerzahlen von Online-Spielen. Ja, wie siehst du das? Also woran liegt das, dass das so ein Nischendasein noch fristet, gefühlt jedenfalls?
Ich glaube, das liegt vielleicht bei vielen auch daran, wie du das vorhin beschrieben hast. So, man hört Game-Konferenz und denkt, irgendwelche Zocker hängen da so zusammen. Ich glaube, das ist halt noch nicht allen Leuten klar, dass Spiele mehr sind als einfach nur Unterhaltung. Man kann durch Spiele so viel lernen, sei es koordinatorisches, sei es Teamplay, wenn man es gerade, wie Martin das vermutlich auch im Detail beschrieben hat, so E-Sport einfach betreibt. Das ist total viel Gameplay, das ist total viel Konzentration, Koordination. Es ist einfach mehr als Unterhaltung. Und was eben auch das Spannende ist, ist, dass man Spiele auch ganz anders noch einsetzen kann. Das heißt, es gibt nicht einfach nur irgendwelche lustigen Handy-Games oder irgendwie, wir zocken jetzt alle zusammen World of Warcraft oder so, sondern es gibt sogenannte Serious Games zum Beispiel oder auch News Games. Über News Games habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Das sind Spiele für den Journalismus. Das heißt, man kann auch Nachrichten in einem Spiel ganz anders erfahrbar machen, Wissen damit richtig cool vermitteln und genau noch einfach viel mehr erreichen sozusagen. Und das ist halt bei vielen Leuten einfach noch nicht so auf dem Schirm. Die denken immer, ah ja, die vor allem Jugendlichen sitzen da irgendwie rum und zocken einfach so ein bisschen und machen deshalb nicht ihre Hausaufgaben und vernachlässigen sonst was und so. Aber das ist halt einfach nicht so. Das ist halt irgendwie so ein blödes, festgefahrenes Klischee, was ich halt total schade finde und finde, dass wir es einfach aufbrechen müssten. Genau, und ich glaube, daran liegt das halt, dass das noch nicht so einen Ruf hat oder bei vielen Leuten so noch nicht klar ist.
Und jetzt ist aber die Add-on so ein bisschen auf der Kippe, so wie du es gesagt hast, weil du weiterziehst und viel an dir hing, richtig?
Ja, also es ist so ein bisschen schwer, das so zu sagen. Also es ist halt einfach so, dass wir das als Studierende einfach ehrenamtlich auch gemacht haben und viele davon jetzt zum Beispiel ihre Masterarbeit schreiben. Also ich habe das parallel zu meiner Masterarbeit gemacht, das war schon krass, auch so vom Zeitaufwand und so. Und ich liebe dieses Projekt immer noch. Als wir da saßen und überlegt haben, wie es weitergeht und so, saß ich in der Redaktionskonferenz und habe einfach geheult, weil ich das so schlimm fand, weil ich wusste, dass ich dann nach Magdeburg gehe. Das ist nicht das Schlimme, sondern ich finde es hier richtig gut, auch beim MDR zu arbeiten und so. Aber ich wusste, dass ich irgendwie nicht mehr da so bin für diese Konferenz, die einfach echt ein Herzensprojekt geworden ist. Und deshalb müssen wir es alles im Detail nochmal irgendwie drüber reden, das nochmal ausdiskutieren, wie es weitergehen soll. Weil ganz viele Leute haben mich tatsächlich danach gefragt, so hey, gibt's eigentlich in diesem Jahr wieder die Add-on? Was ist denn eigentlich mit der Add-on? Und Ja, das wüsste ich genau auch gerne. Deshalb kann ich es halt noch nicht so genau sagen, wie ich es gern sagen würde. Aber genau, das erzähle ich euch spätestens zum Beispiel im Weekly dann, wenn es dazu was Neues gibt. Aber ja, das sind so Fragen, die stehen für 2020 einfach noch aus, das zu entscheiden.
Okay, wir sind gespannt. Wir drücken die Daumen, dass das vielleicht auch ja so ein Stück weit erwachsen wird, das Projekt, und vielleicht eben ein bisschen auch ohne dich oder teilweise ohne dich stattfinden kann, ja?
Genau, muss man eben schauen, genau wie man das machen kann oder wie der Professor das auch sieht, der natürlich auch noch andere Projekte hat, die er betreuen muss sozusagen und so. Also es ist ja, dadurch, dass es in so einem Hochschulkontext nicht einfach von irgendeiner Firma ist oder so, die dann halt all ihre Kapazitäten da reinstecken können, es ist halt eine ganz spannende Konstellation. Diese Konstellation hat es aber auch enorm cool gemacht, weil man dadurch ganz andere coole Möglichkeiten hatte, die ich finde, dass man das als Student häufig vielleicht auch nicht hat. Ja, hat alles sein Für und Wider, aber ich bin mindestens genauso gespannt wie du.
Okay, super. Jetzt bist du beim MDR.
Genau.
Hier in Magdeburg in der Online-Redaktion, machst Online-Journalismus in der Provinz. Erzähl doch mal, was machst du denn da?
Ja, also genau, ich bin Online-Redakteurin beim MDR und da ist es so, dass wir zum einen verschiedene Schichten haben. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Social-Media-Dienst oder morgen früh habe ich den Morgenticker, den vielleicht auch Sachsen-Anhalter Hörer hier kennen. Da ja schreibt man den gesamten Morgen die News irgendwie in einem Ticker, in einem extra Artikel auf. Und es ist einfach ganz unterschiedlich von eigene Artikel schreiben bis coole Grafiken bei Social Media bauen, den Instagram-Kanal mit spannenden Inhalten befüllen, bis auch Sachen für die Kollegen aus dem Radio machen, also ein sehr breites journalistisches Feld. Und die Info hoffe ich, Frank, falls du das hörst, hoffe ich, also das ist der Online-Chef vom MDR Sachsen-Anhalt, dass ich das auch so sagen darf. Wir haben es aber eigentlich als Info schon veröffentlicht. Wir haben uns jetzt eine Unity-Lizenz gekauft. Unity, das ist ein Programm, mit dem man Spiele entwickeln kann, und da sind wir, da schließt sich auch gerade schon wieder so ein bisschen der Kreis. Die hat der MDR jetzt für ein Jahr. Und dementsprechend bin ich auch gerade schon an Spieleprojekten mit einem Team dran, die wir ganz gerne dann dieses Jahr auch veröffentlichen wollen. Und ja, deshalb ganz, ganz breites Spektrum eigentlich von Artikel schreiben und Online-Journalismus, wie ihn viele vielleicht kennen, bis hin zu coolen, kreativen Projekten, ist da alles dabei.
Ja, auch von dieser Stelle, Frank Rogulis, Online-Chef vom MDR, hat da viel gerockt bisher und das rockt wahrscheinlich noch viel mehr. Grüße gehen raus, auch an Frank.
Genau, also ich muss sagen, das ist so ein cooler Online-Chef einfach, der so viele Projekte und Sachen auch einfach ermöglicht, die man machen möchte, weil er wusste natürlich, dass ich gerade Spiele entwickeln oder auch eigene Sachen programmieren will und so, und wir stehen da andauernd auch im Austausch, wie man das machen kann, und er hat sich zum Beispiel auch sehr dafür eingesetzt, dass das mit dieser Unity-Lizenz und so einfach möglich ist. Ist ja vielleicht gerade auch nochmal beim Öffentlich-Rechtlichen, und wenn man dann abklären muss, okay, Unity als neues Programm, das muss dann ganz viele Phasen durchlaufen, damit wirklich alles sicher ist und so, ist es auch. Das wurde alles gecheckt und es ist alles cool. Aber der hat sich da auch sehr für eingesetzt, und also ich bin da immer dankbar, einfach so einen Chef auch zu haben.
Ja. Toll, ja genau, das glaube ich dir sofort. Und ich bin auch persönlich froh, dass es diese Online-Abteilung vom MDR hier gibt. Dennoch muss man ja sagen, der Online-Journalismus hat es nicht leicht hier. Es ist, glaube ich, auch für euch ein hartes Brot, auch wenn ihr öffentlich-rechtlich seid. Und trotzdem, ja, steht man doch so ein bisschen allein auf weiter Flur, hier kann ich mir vorstellen. Denn von den Verlagshäusern, die es hier vor Ort gibt, kommt ja nicht viel. Wie nimmst du das wahr? Ist das ein harter Kampf oder ist das vielleicht ganz gut, auch allein zu sein?
Also ich muss sagen, dass ich persönlich, hier gibt's ja vor allem die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung so, dass ich die gar nicht wirklich als Konkurrenten wahrnehme. Das liegt aber nicht daran, dass wir jetzt öffentlich-rechtlich sind und sie halt nicht, sondern ich nehme die immer eher wie Kollegen wahr. Also wir sind alles irgendwie Journalisten, die über das Leben in Sachsen-Anhalt, über die Probleme, über die positiven, coolen Projekte, über all das eben berichten wollen, und finde es auch immer spannend, was sie auch für Projekte machen, und fand es dementsprechend umso trauriger, als ich jetzt gehört habe, dass die Mitteldeutsche Zeitung eben verkauft wird, auch an die Volksstimme, dass das einfach so zusammengelegt wird, weil ich das sehr befruchtend sozusagen auch immer fand, wenn man sich da gegenseitig austauschen konnte, gesehen hat, hey, ach, die Volksstimme hat den und den coolen Artikel gemacht, ach krass, oder die Mitteldeutsche Zeitung macht das und wir haben das gemacht. Also es war immer eher so ein Zusammenspiel und Ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass die Medienlandschaft darunter halt gerade unter diesem Verkauf so ein bisschen leidet.
Okay, was sind denn so die Projekte, die ihr vielleicht noch kurz, bevor wir den Werbeblock vom MDR beenden, noch kurz ein paar, ihr habt ja da schon ein paar Leuchtturmprojekte, das muss ich schon sagen, das verfolge ich auch begeistert mit, vielleicht kannst du da noch 2, 3 Sachen erwähnen.
Genau, also was mich im letzten Jahr besonders begeistert hat, natürlich hat jeder ein Projekt zum Thema Mauerfall gemacht, alles andere wäre ja auch komisch, aber meine Kollegin Olga hat ein enorm starkes Projekt gemacht auf Instagram. Sie hat gefilmt und begleitet und nachgestellt mit Schauspielern und allem Möglichen einen Tag von der Familie, die damals als erstes über die Grenze gefahren ist. Und sie hat das wirklich so vom zeitlichen Ablauf zum Beispiel, hat sie das wirklich so nachgestellt, sie sind um die Uhrzeit sind sie losgefahren, dann haben sie das gemacht, dann das und hat das wirklich zu den Uhrzeiten, damit man es live miterleben konnte, auf Instagram auch gepostet und so. Und das war zum Beispiel so eins der großen Projekte, die ich mega stark fand. Genau, ich mag auch total die ganzen unterschiedlichen Datenprojekte, die wir aktuell haben. Wir haben da mit Manuel Mohr einen sehr coolen Datenjournalisten, der manchmal Projekte und Themen rausfindet, ausgräbt, sei es zu, wie teuer ist die Kita da und da oder wo kann man da irgendwie am günstigsten sozusagen einen Kita-Platz haben und so rausfindet. Das sind alles super starke Projekte. Es gibt, wie gesagt, noch total viele, aber du hast schon recht, wir reden natürlich jetzt noch über mehr Sachen als über den großen MDR. Ja, weshalb ich nur noch mal abschließend sagen kann, dass ich wirklich froh bin, in so einem Kollegenteam auch einfach arbeiten zu können, die so kreative Ideen haben und mit denen man so coole Sachen einfach auch umsetzen kann.
Toll. Aber noch kreativer als der MDR ist Johanna daher. Das reimt sich sogar.
Nee, das würde ich, glaube ich, nicht so sagen. Aber ich glaube, ich bin schon auch kreativ, aber... Ja, ich weiß nicht, ob ich es kreativer als der MDR nennen würde, also, trotz Reim.
Also ich persönlich bin ja, glaube ich, weniger durch den MDR als mehr durch deinen Blog auf dich gestoßen und muss sagen, da startest du ja eine Rakete nach der anderen. Ich bin echt begeistert. Vielleicht kannst du dazu noch mal sagen. Also ganz besonders gefallen hat mir zum Beispiel zur Weihnachtszeit der Tool-Tipp,
Der Advent-Tool-Länder,
genau.
Ja, zu dem kann ich auch gerne was erzählen. Ich persönlich liebe halt an sich auch diese digitalen Gaming-, Programmier-Themen und so. Und immer wenn es darum geht, ja, hey, Digitalisierung vorantreiben und so, ich finde, das sind immer irgendwie so Floskeln. Und möchte total gerne, dass jeder einfach Teil von der Digitalisierung sein kann, weshalb ich zum Beispiel diesen Advent-to-Länder gestartet habe. Advent-to-Länder, das bedeutet, war ein Adventskalender, den ich jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr dann gemacht habe, wo hinter jedem Türchen sich ein Online-Tool befindet. Zum Beispiel kann man mit dem einen Tool einfach interaktive Bilder erstellen oder interaktive Videos oder einen interaktiven Zeitstrahl oder eben ganz viele coole Sachen für eigene Online-Projekte auch. Dafür muss man nicht beim MDR arbeiten, die kann man auch für seinen eigenen Blog einfach nutzen oder für die Schule. Ich habe total viele Lehrer, die das verfolgen und die das immer total spannend finden. Genau, und was eigentlich mein Ziel damit ist, ich sag nicht nur, hey, es gibt Tool XY, viel Spaß damit, sondern ich mache da eben auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Beispielen und so, damit wirklich jeder eben mitmachen kann und jeder auch so Teil von dem ganzen Digitalisierungsprozess und so sein kann, selber sich ausprobieren kann, man gemeinsam eigentlich so voneinander lernt und so. Und genau, deshalb gibt's da jetzt ganz viele, jetzt ja mindestens 48 Tool-Anleitungen und so, weil es jetzt eben den Adventure-Lerner zum zweiten Mal gab. Und genau solche Projekte findet man eben auch auf meinem Blog, bei mir bei Social Media. Seit neuestem geht's verstärkt auch ums Programmieren, aber auch immer wieder mit Anleitungen und erstmal auf einem sehr Low-Level, damit wirklich jeder auch mitmachen kann.
Und was denkst du, sind denn die großen Herausforderungen? Du beschäftigst dich viel mit Digitalisierung. Was ist denn mal Provinz oder Metropole, egal, aber woran hapert es denn noch am meisten?
Tja, also ich glaube, es hapert vor allem daran, dass es so viele Bereiche gibt, die kein bisschen auf die Digitalisierung so richtig vorbereitet sind oder wo vielleicht auch gar nicht so das Know-how da ist, was man eigentlich bräuchte, um der Digitalisierung entgegenzutreten. Ich weiß, man hackt immer irgendwie auf Schulen rum und sagt so, hey, Digitalisierung bei euch. Aber das ist einfach zum Beispiel ein großes Thema. Ich kenne jetzt oder habe gerade durch die Arbeit mit meinem Blog und so sehr viele engagierte und begeisterte Lehrer mitbekommen, bei denen man aber auch merkt, dass sie sich in ihrer Freizeit damit beschäftigen und es scheinbar gar nicht so viele Gelder oder so da auch für Weiterbildung oder für so coole Projekte gibt. Und das wirkt immer so ein bisschen, als ob es da richtig coole Einzelkämpfer oder einzelne coole Lehrer gibt, die da richtig starke Ideen haben, wo ich auch immer denke, oh, so einen Lehrer hätte ich damals auch gerne gehabt. Wie cool wäre das denn? Genau, das ist zum Beispiel so ein Bereich, da frage ich mich auch immer, wieso das Bildungsministerium zum Beispiel da nicht mehr Gelder zur Verfügung stellt. Also nicht einfach immer nur Tablets kaufen, das ist schon auch cool, wenn man die hat, aber irgendwie nur, weil die da rumliegen, kann man damit didaktisch immer noch nicht was Starkes machen oder kann man immer noch seinen Unterricht damit nicht wertvoller gestalten, so. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, da hapert's genau, glaube ich, auch wie in medienpädagogischen Aspekten, weil man, glaube ich, ganz anders auch mal über den Umgang reden muss oder die Schüler viel mehr einbeziehen muss, zum Beispiel, hey, was macht ihr eigentlich mit eurem Handy? Ach, ihr seid auf Instagram, cool, lass uns das mal angucken. Was macht ihr da eigentlich? Also man müsste, glaube ich, das, was die Schüler machen, stärker integrieren. Zum Beispiel. Also und davon gibt's jetzt, Schule und Bildung war wieder dann nur so ein Beispielbereich. Davon gibt's so viele Bereiche, wo man sich denkt so, wow, wir wollen die Digitalisierung erreichen, aber ihr seid auf so einem Level, wo, naja, man irgendwie noch nicht so weit ist einfach.
Nee, absolut. Also das ist auch unsere Erfahrung und auch meine persönliche Erfahrung. Es ist ganz gut, wenn es dann mal ein paar Millionen gibt und du kannst dir ein paar Tablets kaufen und das den Schülern geben. Aber solange das nicht im Kopf passiert, die Digitalisierung, solange es da nicht Klick macht und die Leute lernen, dem offen und interessiert und positiv gegenüberzutreten. Und das betrifft eben oft auch Lehrer, auch ältere Lehrer. Nicht immer, nicht alle, um Gottes Willen, lieber LehrerInnen. Aber das passiert eben schon. So lange wird es auch nicht wirklich funktionieren. Da können sich die Tablets im Keller stapeln. Davon wird es nicht besser.
Ja, genau. Und gerade, weil es dann häufig auch keine Konzepte gibt, weil es ist halt schön, wenn du irgendwie so das Tablet hast. Aber du brauchst ja auch irgendwie Anwendungen oder Programme oder Sachen, die dann wirklich deinen Unterricht damit auch bereichern. So nur ein Tablet zu haben und im Matheunterricht da drauf dann plötzlich die Formel ausrechnen zu können. Naja, das konntest du halt vorher auch einfach schon mit einem Taschenrechner. Dafür brauchst du halt kein Tablet. Aber das ganz anders in den Unterricht mit einzubeziehen, Gruppenarbeiten damit ganz anders zu machen oder zum Beispiel wie, und das wirkt jetzt schon wieder wie Werbung, aber wie der Cornelsen Verlag, die zum Beispiel das M-Book rausgebracht haben, das ist so ein Multimedia-Book, wo sie dann all die Dinge, die sie mal als Schulbuch sozusagen in analoger Form einfach hatten, ja, haben sie da aufbereitet für Tablets, mehr so in so einem App-Format sozusagen, wo man dann wirklich auch Videos und Medien so einbindet und mit Lerninhalten verknüpft, dass es halt total sinnvoll ist zum Beispiel. Ja. Aber das gibt's natürlich flächendeckend und so auch noch nicht und auch nicht für alles und so.
Ja, genau. Wir, also damit werden wir uns noch intensiver beschäftigen. Das Thema Bildung ist auf jeden Fall, das haben wir gerade besprochen, dass das Thema Bildung und Digitalisierung ein wichtiges Thema ist. Mhm. Ich habe dann immer so diesen Vergleich, der so einfach klingt, aber vielleicht ist es tatsächlich so, wenn man sich anschaut, wie sich diverse Richtungen und Branchen und sozusagen Abteilungen unserer Gesellschaft entwickelt haben in den letzten 100 Jahren. Und wenn man auf das Schulsystem guckt, das Schulsystem ist im Grunde genommen unverändert. Im Grunde genommen, wenn man sozusagen den Kern rausschält, stellt sich raus, das hat sich in den letzten 100 Jahren überhaupt nicht geändert und das kann ja eigentlich nicht sein. Das stimmt doch was nicht. Da muss man eigentlich mal genau hinschauen. Aber vielleicht liege ich da auch falsch und ich bin gespannt auf den Gesprächsgast, auf die Gesprächspartnerin, die uns da zu nähere Auskunft geben können. Du hast da bestimmt auch eine Empfehlung. Zu der Empfehlung frage ich dich gleich ganz zum Schluss.
Ja.
Aber erstmal interessiert mich auch noch, du hast eine Challenge dieses Jahr, 2020. Du hast dich selber herausgefordert.
Ja, nicht nur mich, sondern eigentlich auch so den Content, den ich mache oder die Community, die man letztendlich schon erreicht, gerade über Social Media. Und zwar habe ich das große Ziel, dass ich ganz gerne 2020 jetzt die 1000 Abonnenten auf YouTube knacken will. Das klingt vergleichsweise wenig, gerade wenn man sich anguckt, dass irgendwie so die größten YouTuber mehrere Millionen und so haben. Da denkt man so, ja, Johanna, und du willst die 1000, was ist da los? Aber genau, das ist die große Challenge. Ich habe heute Morgen veröffentlicht, dass wir gerade die 200 geknackt haben. Das freut mich schon mal sehr. Das heißt, ein Fünftel dieser, ich nenne das immer Hashtag Road to 1000, sind sozusagen schon geschafft. Genau, und das ist das große Ziel bei mir für 2020.
Was machst du denn mit den Followern? Warum sollen es 1000 werden?
Genau, also der Hintergrund ist, Leute, die sich von euch vielleicht schon mit YouTube genauer beschäftigt haben, ist, dass man Teil von einem YouTube-Partnerprogramm werden kann. Das heißt, man braucht mindestens 1000 Abonnenten und die Videos von einem müssen mindestens 4000 Stunden lang geschaut worden sein und das ja innerhalb von 12 Monaten, um sich eben für dieses YouTube-Partnerprogramm bewerben zu können. Der Hintergrund ist, was kann man damit machen? Man kann dann für seine Videos Geld bekommen oder damit Geld verdienen. Genau, das ist das, was ihr auch bei YouTube-Videos immer seht, wenn da irgendwie Anzeigen plötzlich zwischendrin geschaltet sind. Davon kriegen die YouTuber eben Geld, je nachdem, wie viele Leute es geguckt haben und naja, so ein paar YouTube-Parameter. Der Hintergrund ist aber, dass ich jetzt nicht einfach nur mir denke, Mensch, neben so der Arbeit beim MDR oder auch bei euch, Daniel, oder so, ach, so ein bisschen Geld wäre noch cool, einfach noch so, kann man noch coole Sachen mitmachen. Nee, der große Hintergrund ist, dass ich das Geld gar nicht für mich selber will, sondern dass ich das ganz gerne nutzen möchte, um online-journalistische Projekte zu fördern, um eben auch Digitalisierung, gerade bei Schulen, weil das einfach so ein großes, wichtiges Thema für mich selber ist, da einfach unterstützen zu können. Also klar kommen da jetzt auch beim ersten Mal dann keine großen Beträge bei rum, aber wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht kleinere Sachen schon mal anschaffen zu können oder so eine Recherchereise bezahlen zu können oder von mir aus auch für die Redaktion eine GoPro zu holen für das nächste coole Projekt. Ich glaube, jeder kann da immer so seinen kleinen Beitrag leisten und das möchte ich eben machen mit dem, was mit diesem YouTube-Channel dann vielleicht zukünftig mal rumkommt. Okay. Genau.
Spannend, spannend.
Ja.
Und du hast jetzt ein Jahr Zeit dafür, also das geht bis 31.12., richtig?
Also das ist so die Challenge, die ich mir selbst gesetzt habe. Klar, wenn wir es erst im nächsten Jahr schaffen, dann muss ich halt gucken, ob all diese Dinge, die man wie gesagt als erfüllt da sozusagen benötigt, wann die sozusagen geschafft sind. Aber so mein persönliches Ziel, oder das fände ich enorm cool, wenn wir das als Community, wenn wir es gemeinsam als Team in diesem Jahr schaffen und lade deshalb auch regelmäßig digital, Programmier und so weiter, Videos eben auch hoch.
Das ist eine Menge Arbeit, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, die aber auch enorm viel Spaß macht auf jeden Fall, weil irgendwie passt das ja auch alles zu diesem journalistischen, ich will Leute irgendwie unterstützen bei der Digitalisierung, eben ähnlich wie mit dem Adventure-Länder eben auch. Mache ich da jetzt zum Beispiel gerade Tutorial-Videos, wo jeder mitlernen kann, wie man eigentlich ein eigenes Spiel programmieren kann und da einfach sozusagen nur mitmachen braucht und dann wird das schon sozusagen. Und ganz viele andere Themen aber auch mit verschiedenen Einblicken und so, genau.
Magst du da mal den Channel nochmal bekannt geben?
Ja, der Channel heißt halt wie ich selber, das heißt Johanna Daher. Wenn man youtube.com/Johanna Daher, alles zusammengeschrieben, einfach oben in seine Zeile eintippt, dann findet man den auch einfach oder bei mir über die sozialen Netzwerke, das steht da ja auch überall. Genau, und da kann man gerne gucken, ist auch komplett kostenlos, wenn man da einfach auf Abonnieren klickt, sich die Videos anschaut und so. Das ist was, das hilft alles wirklich ungemein. Das heißt, jeder Klick oder nur mal vorbeischauen oder sich ein komplettes Video angucken für diese Watchtime, die man da braucht, ist alles super wertvoll.
Das kann ich nur bestätigen. Wir sind heute eh extrem werbelastig, deswegen auch hier nochmal.
Ja, irgendwie schon. Ja, das liegt aber halt einfach daran, weil wir über so all diese verschiedenen Bereiche oder so reden, wo ich irgendwie Projekte gemacht habe oder die ich halt so spannend finde. Klar kann man auch so über die Game-Konferenz Add-on reden, aber natürlich ist es dann so, dass man sagt, wie cool es da irgendwie in der Hochschule Harz war, weil das ist jetzt halt nicht einfach, dass ich hier sitze und dafür bezahlt werde oder so, sondern das sind so die Dinge, wie ich es halt wirklich selber empfinde oder erlebt habe und wir deshalb ja auch ganz ehrlich einfach in diesem Podcast hier darüber reden. Genau.
Also das kann ich nur bestätigen. Auch wir, die digitale Provinz, hat von keinem der genannten irgendeine Unterstützung angenommen oder Geld bekommen, sondern es ist einfach nur das Erleben, über das wir hier sprechen möchten.
Genau, ist halt alles einfach so ein persönlich wichtiger Teil, so einfach aus meinem Leben. Und da schließt sich ja auch wieder so ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang gefragt hast. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Das waren alles wichtige Stationen, die so das, wie ich jetzt irgendwie denke oder was ich machen will, enorm stark einfach in meinem Leben geprägt haben und für die ich auch einfach total dankbar bin und total gespannt bin, was als nächstes eben noch kommt.
Okay, als nächstes kommt vor allem die digitale Provinz auch für dich, relativ neu. Du bist jetzt seit Januar dabei. Was bringst du mit und was kannst du vielleicht bei uns lernen, bei der digitalen Provinz?
Genau, also ich bringe das mit, was wir gerade eben schon, ich weiß gar nicht wie viele Minuten, aber schon besprochen haben. Das heißt, sowohl das journalistische Handwerk als auch das Interesse und irgendwie Können in so einem digitalen Programmierbereich und so. Deshalb habt ihr von mir schon, falls ihr sie gelesen habt, falls nicht, natürlich große Empfehlung, die Weeklies gelesen, die bei uns jede Woche Freitag rauskommen. 2 Stück habe ich bisher veröffentlicht und euch so einen schönen Themenüberblick mit auch einer Einordnung und so über ganz viele verschiedene digitale Themen geschrieben. Das ist was, das werdet ihr vor allem von mir dort finden. Ihr könnt uns da auch total gerne mal schreiben, könnt mir auch persönlich gerne schreiben, wenn ihr da ein cooles Thema habt, wo ihr sagt, hey, stellt das mal irgendwie vor, das wäre irgendwie richtig spannend, da freuen wir uns total drüber. Genau, das ist was ich auf jeden Fall mitbringe und worauf ich mich auch total freue. Wir haben vorhin darüber geredet, dann machen wir jetzt mal Werbung hier in eigener Sache, dass wir zum Beispiel auch einen Instagram-Channel starten mit der digitalen Provinz, weil wir da jetzt gerade noch gar nicht so vertreten sind. Genau, wir aber zum Beispiel jetzt auch noch eine neue Kollegin dazu bekommen haben, die sich dem ganzen Projekt auch mit annimmt. Das heißt, da können wir uns vielleicht sogar ab und an sehen. Das besprechen wir nächste Woche. Genau, und das ist, glaube ich, sowas, was ich auf jeden Fall mitbringen kann. Ich glaube, was ich hier auf jeden Fall lernen werde, ist auch nochmal zum einen irgendwie die Arbeit hier eher, würdet ihr euch als Startup eigentlich bezeichnen?
Ja, also vielleicht so ein bisschen so ein Presse-Startup, ja. Also wir kommen ja aus einem Agentur-Background, aber das Projekt an sich schon. Und wenn das mal auf eigenen Beinen stehen könnte, dann wäre das natürlich toll, ja.
Genau, und ich glaube deshalb, dass das sowas ist, wo ich, klar, vielleicht bisher als Journalistin drüber berichtet habe, aber gerade so dieses Start-up, wie stelle ich das Ganze auf eigene Beine, wie baut man für so ein Unternehmen auch nochmal eine Community auf, wie kriegt man das gegebenenfalls auch monetarisiert, wie funktioniert das, wie ist das Start-up-Leben und so. Ich glaube, das ist vor allem ein Einblick, den ich bisher so noch nicht bekommen habe und auf den ich auch total gespannt bin.
An dieser Stelle, liebe ZuhörerInnen, die Aufforderung, lasst uns Likes da, lasst uns Empfehlungen da, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, denn auch das ist wichtig für uns. Ja, toll. Also ich bin gespannt. Ich bin ganz froh. Ich bin sehr froh darüber, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch total und bin, wie gesagt, auch total gespannt und freue mich auf die nächsten Monate und so, was da alles noch kommt.
Wir haben noch 3 Schlussfragen, die wir jedem Gast stellen oder die ich jedem Gast stelle.
Sehr gerne.
Liebe Johanna, wo oder was ist dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort? Würde ich vielleicht tatsächlich sogar mein nordhessisches Dorf sagen. Ich kann ja den Namen mal droppen. Das heißt Leimsfeld, hat so 680 Einwohner, ist so in der Mitte von Nordhessen, ist, vielleicht kennt man die Städte eher zwischen Kassel und Magdeburg, irgendwo da so in der Mitte. Ich würde tatsächlich sagen, dass das mein Lieblingsort ist, weil ich heimatmäßig damit natürlich sehr viel verbinde, mich da immer noch auch zu Hause fühle. Ich fahre jetzt Freitag erst wieder hin. Ich bin ja nämlich von einer meiner besten Freundinnen auch Patentante geworden jetzt erst. Also es verbindet mich sehr viel mit dem Ort und viele meiner besten Freunde wohnen da auch noch. Und da würde ich aber sagen, Lieblingsort und Heimat auf jeden Fall.
3 Tools. Nenn uns 3 Tools, ohne die du nicht mehr leben oder arbeiten kannst.
So generelle Tools jetzt für die Arbeit jetzt auch so als Online-Journalistin oder coole Apps, die ich immer nutze oder?
Ich glaube, es geht darum, spontan. Okay. Ja, was du ständig nutzt, ne? Was ist wichtig? Was könntest du empfehlen? Was vielleicht auch andere noch nicht kennen?
Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, also ich persönlich bin tatsächlich sehr Social Media addicted.
Allerdings.
Deshalb könnte ich natürlich gerade so ohne Instagram und Twitter, sind natürlich so zwei Sachen, aber die werden vielleicht viele von euch auch haben. Wenn nicht, lohnt sich auf jeden Fall aber mal reinzuschauen und sich, wenn auch einfach nur auszuprobieren, nur um rauszufinden, wie so die sozialen Netzwerke ticken. Es gibt viele Online-Tools, die ich enorm cool finde. Ich meine, macht bei einem Adventkalender ja auch Sinn, dass man viele viele auch cool findet. Ich mag zum Beispiel sowas wie Thinglink total gerne. Das heißt also wie das englische Ding, Thing und der Link. Damit kann man so interaktive Bilder erstellen, enorm leicht. Also das finde ich ist was total spannend ist. Und dann mag ich aber auch so Apps und Tools wie zum Beispiel irgendwie Trello oder Slack und so, wo man ganz cool seine Projekte auch zusammen im Team irgendwie strukturieren und machen kann. Oh, ich liebe To-Do-Listen. Deshalb
ist das sowas. Ich habe gelesen, Wunderlist wird eingestellt. Wusstest du das?
Habe ich tatsächlich nie so krass genutzt, muss ich sagen. Also ich finde es immer schade, wenn so, also es sind schon viele coole Tools eingestellt worden. Ja, finde ich schade. Hast du das mehr genutzt?
Ich habe das genutzt und habe es besonders geliebt, weil es so simpel ist, weil es dann nicht doch nochmal dreimal verlinkt ist oder so, sondern weil es wirklich so nur, du kannst da drei Worte eintragen und wenn du den Haken setzt, ist es weg.
Okay,
das
so minimalistisch reduziert, aber auf eine schöne Art und Weise.
Ja, genau. Okay. Und es wird jetzt eingestellt. Ja, das finde ich sehr traurig.
Schade, ja. Ja, nee, genau. Deshalb Trello ist zum Beispiel sowas, ich mag es total gerne. Da kann man, wer das nicht kennt, da kann man so ja verschiedene Aufgaben anlegen und in so, ja, man schreibt die auf so Kärtchen und kann die dann sozusagen so ein bisschen rumschieben. Man kann sich da so eine Struktur aufbauen, wie zum Beispiel alle Aufgaben und dann in Arbeit, erledigt, verschoben, keine Ahnung. Also man kann die dann auch immer so rumziehen und sieht sozusagen, in welchem Status das Ganze ist und so. Damit haben wir zum Beispiel, oder das war ein wichtiges Tool für unsere Spieleentwicklung zum Beispiel.
Okay, Trello.
Genau.
Ja. Projektplanung. Dann die letzte Frage. Welchen Gast würdest du empfehlen für unseren nächsten Podcast oder einen der nächsten Podcasts?
Ja, tatsächlich würde ich da Benjamin Heinz empfehlen. Der passt zu diesem vorhin angesprochenen M-Book nämlich von Cornelsen. Der hat das damals so mitentwickelt, auch bevor Cornelsen das Ganze aufgekauft hat. Und die haben das am Institut für digitales Lernen sehr viel entwickelt und die sitzen in Eichstätt. Das ist in Bayern und auch so eine Kleinstadt eher. Ich kann tatsächlich gar nicht so genau sagen, wie viele Einwohner sie hat, aber ist, glaube ich, mehr auch so eine Wernigerode-Größe eher. Das heißt, rundherum die Städte, irgendwie so Ingolstadt, ich glaube Nürnberg und so ist auch nicht so weit weg, die kennt man immer eher. Genau, und der ist auf jeden Fall jemand sehr Spannendes, der auch total verknüpft mit vielen Leuten in der Digitalisierungsbranche, in dieser Digitalisierungsbubble irgendwie auch ist, der ja viel auch so zu dieser Entwicklung gerade in Sachen Digitalisierung und Bildung sagen kann. Genau, auch sehr sympathisch und ja, ich glaube, den solltest du dir hier mal einladen.
Super, hervorragend. Liebe Johanna, ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich bin gespannt auf unsere weitere Zusammenarbeit und ich freue mich, dass wir bald wieder das nächste Weekly von dir lesen.
Ja, auf jeden Fall freue ich mich auch total und ja, danke, wer bis hierhin natürlich auch zugehört hat. Richtig cool. Ich hoffe natürlich, dass wir uns auch noch lesen, hören, sehen, wie auch immer. Genau, wir freuen uns natürlich auch aufs Feedback.
Richtig, lasst uns Feedback da, liebe Zuhörer, lasst uns Likes da. Wir danken fürs Zuhören und bye bye.
Jo, tschüss.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.